Liebe Brüder und Schwestern, unser Thema heute lautet: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und der Predigttext steht in Josua 24 in den Versen 1 bis 25. So spricht der Herr, der Gott Israels: Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten. Und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Amen. Ich möchte Sie heute auf eine Zeitreise mitnehmen. Wir reisen auf der Zeitachse ganze 3400 Jahre zurück, in das Jahr 1398 vor Christus. Wir reisen von Bremen nach Sichem, im Stammesgebiet des israelischen Stammes Manasse, das im heutigen Nablus liegt. Also dort, wo früher die Stadt Sichem war, da ist heute die Stadt Nablus. 3400 Jahre Zeit und 3200 Kilometer Luftlinie. Das ist die Zeitreise, auf die wir heute miteinander gehen wollen. Wir sehen vor uns zwei Berge. Da ist im Norden der Berg Ebal, 940 Meter hoch. Und da ist etwas südlich davon der Berg Garizim, 881 Meter hoch. Damals thronten sie über der Stadt Sichem, heute thronen sie immer noch dort über der Stadt Nablus. Unser Blick geht auf eine große Freifläche, und auf dieser riesigen Freifläche sieht man Abertausende, Zehntausende von Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Unser Blick geht auf den Rand dieser Freifläche und wir sehen dort einen großen Opferaltar aus unbehauenen Felssteinen. Priester und Leviten bringen dort Dank- und Freudenopfer zur Ehre Gottes. Zehntausende feiern einen bewegenden Gottesdienst zur Ehre des Gottes Israels, des Gottes Abrahams und Isaaks und Jakobs. Plötzlich tritt absolute Stille ein. Ein Felsvorsprung, der am Rande dieser großen Freifläche steht. Es tritt ein alter, hochbetagter Mann auf diesen Felsvorsprung, eine natürliche Kanzel sozusagen, und es wird wirklich absolut still. Es ist Josua ben Nun, der Nachfolger Mose. Und er spricht dort und hält eine große, gewaltige, eine Vermächtnisrede, denn es sind die letzten Worte, die er an das Volk Israel richten wird. Es sind Worte mit Gewicht und mit Worte mit großer Bedeutung. Es ist dieser Führer, unter dessen Führung Israel das verheißene Land erobert hatte. Mose war verstorben und die Führung war auf Josua übergeben worden. Er führte das Volk durch den Jordan hindurch. Unter seiner Führung wurde Jericho erobert, wurden Ai und Hazor und Gibeon und Hebron und das ganze Land Israel erobert für das Volk Israel. Und nun hier in Sichem auf Anordnung Gottes trifft sich das Volk und es wird nach den Jahren der Eroberung, nach den Jahren des Kämpfens, nach den Jahren der Besiedlung des Landes, wird Rückschau gehalten und wird Ausblick gehalten. Und Josua ruft das Volk noch einmal in die klare Entscheidung hinein. Wem wollt ihr dienen? Wollt ihr den Götzen dienen, die ihr in Ägypten kennengelernt habt? Wollt ihr den amoritischen Götzen aus dem kanaitischen Land dienen oder denen, die am Euphrat und Tigris beheimatet sind? Welchen Göttern wollt ihr dienen? Wollt ihr denen dienen oder wollt ihr dem Herrn, euren Gott, dienen? Er ruft sie in die klare Entscheidung hinein und sagt, ich aber und mein Haus wollen allein dem Herrn dienen. Und Israel bekennt sich in diesem Moment in Sichem, in dieser Situation, wo er das Volk noch einmal aufrüttelt und in diese Entscheidung hineinruft, da entscheidet sich Israel noch einmal ganz klar für den Weg mit dem lebendigen Gott. In Vers 24 heißt es, ja, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Und Israel hatte gute Gründe dafür. Und wir wollen uns heute auch in diese Entscheidung mit hineinnehmen lassen. Und wir wollen nachvollziehen, welche Gründe Israel denn hatte, um so ein klares Ja für den Herrn und Gott Israels auszusprechen. Wir wollen das in 4 Schritten tun. Ich will dem Herrn dienen, denn er hat sein Wort erfüllt. Ich will dem Herrn dienen, denn er bringt uns ans Ziel. Drittens, ich will dem Herrn dienen, denn er hat uns gewarnt. Und viertens, ich will dem Herrn dienen und seiner Stimme gehorchen. Ich will dem Herrn dienen, denn er hat sein Wort erfüllt. Josua und Israel hatten damals erkannt, dass der Herr sein Wort wahrgemacht hat. Sie hatten erkannt, dass der Gott Israels ein lebendiger Gott ist. Diese Erkenntnis war die Grundlage für das klare Ja Israels zu Gott, zu Jahwe, zu dem Gott Abrahams. Josua sagt es ein Kapitel vorher. Er sagt es dort auch dem Volk. In Vers 14, in Kapitel 23, siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt. Also er muss sterben. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Es ist alles gekommen, und nichts dahingefallen. Es ist alles gekommen und es ist nichts dahingefallen. Josua und Israel konnten gedanklich 500 Jahre zurückgehen und sie dachten an Abraham und sie dachten an diesen Vorvater, der 500 Jahre früher gelebt hatte und der 500 Jahre früher genau an diesem Ort, wo sich jetzt diese riesige Volksmenge versammelt hatte, dort hatte dieser Mann gestanden. Abraham und Sarah und alles, was er hatte, dort hatte er gestanden in Sichem. Und er hatte eine Zusage von Gott erhalten, die er früher auch schon erhalten hatte, aber hier noch einmal wiederholt und bestätigt in Sichem. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Hatte Gott damals, 500 Jahre früher, zu Abraham gesagt. Und dann baute er dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Das war 500 Jahre früher. Abraham und Sarah hatten zu dem Zeitpunkt keinen Nachkommen. Abraham und Sarah waren in einem Land, in dem sie absolut fremd waren. Um sie herum waren mächtige Völker, die die Städte und das Land absolut im Griff hatten und in keiner Weise gewillt waren, auch nur einen Quadratmeter davon preiszugeben. Und jetzt steht da dieser Mann mit seiner Frau und seinen Schafen und Ziegen und erhält von Gott diese Zusage, dieses Land hier wird deinen Nachkommen gehören. Dieses ganze Land, was du hier siehst, dieser ganze Landstrich, alles, wird alles dir gehören. Können wir uns vorstellen, wie es dem Abraham damals gegangen war? Um das Jahr 2000 vor Christus. Wie soll das je funktionieren? Wie soll das je sich realisieren? Das kann doch gar nicht gehen. Was für ein absurdes Versprechen. Aber der Herr, der mir dort erschienen ist, der hat es mir gesagt. Der hat es mir fest zugesagt. Ich will es glauben. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Ist es nicht ein herrlicher Gott, der dann 500 Jahre später seinem Volk zeigt, ich habe all das, was ich Abraham zugesagt habe, ich habe das alles erfüllt. Ich habe das alles werden und kommen lassen, wie ich es euch zugesagt habe. Wie ich es damals eurem Vorvater Abraham versprochen habe. Gegen alle Wahrscheinlichkeit. Gegen alle menschlich gedachten Möglichkeiten. Auf einmal war dieses eine Menschenpaar angeschwollen zu einem riesigen Volk von Zehntausenden und Hunderttausenden. Auf einmal stand auf dieser Freifläche nicht nur ein einzelner Mann mit seiner Frau und seinen Ziegen, sondern hier war ein ganzes Volk versammelt, die alle einen Ursprung hatten, nämlich Abraham und Sarah. Und die alle einen Ursprung hatten, nämlich eine klare Verheißung, eine Zusage des lebendigen Gottes. Und wenn jetzt der Blick ausschweift und über die Landschaft geht und die Gedanken wiederum an diese alte, 500 Jahre alte Zusage geht, dieses ganze Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Da wurde dem Israeliten, der jetzt dort in dieser riesigen Volksmenge steht, ganz klar, natürlich, der hat es alles werden lassen. Der hat es alles kommen lassen. Der hat das alles erfüllt. Dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Er sagt etwas zu und erhält es auch. Er ist ein ewiger Gott, weil er durch die Zeit hindurchblickt. Er ist ein mächtiger Gott, ein allmächtiger Gott, weil er die Dinge, die er verspricht, auch durch die Geschichte hindurch tut und werden lässt. Und er ist ein treuer Gott. Weil er das, was er zusagt, auch in großer Treue hält. Also noch einmal, diese Erkenntnis des Josuas. Es war nichts dahingefallen von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Es ist alles gekommen und nichts dahingefallen. Deshalb wollte Israel dem Herrn dienen. Als ich vor etwas über 20 Jahren in London zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin und dann wieder zurückkam nach Pferden in meiner Heimatstadt, da ließ meine Mutter mich Jesaja 53 aufschlagen. Ich hatte ja noch gar nicht viel verstanden vom Glauben. Ich wusste, dass Jesus Christus für mich in den Tod gegangen ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Aber dass das in Jesaja 53, 700 Jahre vor der Erfüllung, aufgeschrieben wurde von einem Propheten, der das ankündigte und voraussagte, das war mir nicht klar. Und so las ich diese Verse und mit Erstaunen stellte ich fest, dieser Gott ist ein lebendiger Gott, der das, was er ankündigt, 700 Jahre später auch tut. Mir gingen Kronleuchter auf. Ich konnte erkennen, dieser Gott ist wirklich Gott. Er erfüllt das, was er sagt, und Jesus Christus ist die Erfüllung auf alle seine Zusagen. Dieses Buch ist in der Weltgeschichte einmalig, weil es im Alten Testament ankündigt, was im Neuen Testament dann als erfüllt dokumentiert wird in Jesus Christus. Und deshalb dürfen auch wir mit großer Freude und großer Dankbarkeit und großer inneren Zuversicht und Gewissheit sagen mit Josua, es ist nichts dahingefallen von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Es ist alles gekommen und es ist nichts dahingefallen. Liebe Geschwister, das ist der Grund, warum ich diesem Herrn dienen will. Das ist die Grundlage dafür, dass es keinen anderen Herrn und keinen anderen Gott gibt als diesen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Auf diesen Gott kann man bauen. Mit diesem Gott kann man leben und mit diesem Gott kann man sterben. Dieser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dieser Gott, der der Vater Jesu Christi ist, der hat sich als der lebendige Gott erwiesen. Er lebt, er hört, er redet, er sagt zu und er erfüllt. Er rettet, er allein. Alle anderen Götter, die von sich behaupten, dass sie Götter sind, sind nichts. Sie können das alles nicht. Das, was die Bibel gibt und offenbart, das, was in Jesus Christus zu finden ist, gibt es in keiner anderen Religion und in keiner Weltanschauung. Nur der Gott Israels ist der Gott, der wirklich retten kann. Und deshalb stimmen wir mit Israel in dieses klare Bekenntnis ein, ich will dem Herrn, diesem Herrn allein dienen und seiner Stimme gehorchen. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Ich will dem Herrn dienen, denn er bringt uns ans Ziel. Israel hatte ja in diesem Moment genau das erkannt und sie sagen das hier auch. In ihrer Antwort an Josua, da sprechen sie, denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind. Und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnen. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da ist ein Dreischritt drin, den Israel erlebt hat. Da ist die Befreiung aus Ägypten. Da ist die Bewahrung während der Wüstenwanderung. Und da ist das erreichte Ziel im Land Kanaan. All das hatte Gott angekündigt und all das war gekommen. Und deshalb sagt Israel, ja, diesem Gott können wir vertrauen, diesem Gott wollen wir dienen, denn er bringt uns an das Ziel. Durch Josua hatten sie das Ziel erreicht, durch Josua waren sie durch den Jordan hindurchgegangen. Durch Mose waren sie aus Ägypten herausgezogen, hatte sich das Meer geteilt, waren sie hindurchgezogen. Und lassen wir uns hier nicht irre machen von der historisch-kritischen Theologie, die uns sagt, all das sind Legenden und etiologische Sagen und Dinge, die wir nicht glauben müssen, weil sie eigentlich nicht geschehen sind. Sie sind tatsächlich und wahrhaftig in der Geschichte geschehen. Der Exodus ist ein historisches Ereignis. Sie sind hindurchgezogen durch das Meer. Sie sind auf die andere Seite gelangt. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Der Herr hat sie befreit. Der Herr hat sie bewahrt und hindurchgeführt. Der Herr hat sie ans Ziel gebracht. Und deshalb gibt es das Volk Israel. Und deshalb bekennt sich dieses Volk zu seinem Herrn in dieser Situation, die wir hier in Josua 24 nachlesen können. Es ist ganz interessant, wenn man das Josua-Buch liest und dann mal vergleichend in die Septuaginta schaut, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, dann findet man den Namen Josua übersetzt im Griechischen mit dem Namen Jesus. Das heißt, wir haben hier im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung, den gleichen griechischen Jesus-Namen wie im Neuen Testament. Also Josua ist eine Art Jesus. Und wenn wir uns das mal so überlegen, was da passiert, dann sehen wir auch, dass da ein Bild vor unseren Augen entsteht. Mose muss die Führerschaft des Volkes abtreten an diesen Jesus, an diesen Josua. Und dieser Josua, der führt nun das Volk durch den Jordan hindurch auf die andere Seite in das verheißene Land. Ist das nicht ein wunderschönes Bild für das, was Jesus dann auch tatsächlich tut? Er ist es, der dem Volk vorangeht, um sein Volk, die Gemeinde, um uns, die wir an Jesus Christus glauben, in das verheißene Land zu führen, das nun nicht mehr einige tausend Kilometer Luftlinie in der Richtung liegt, also ich hoffe, das stimmt jetzt hier von der Kanzel aus, in Richtung Israel, sondern das bei Gott liegt, das in einer ewigen vollkommenen Welt liegt, die Gott für uns bereitet hat, die Jesus für uns zugänglich gemacht hat. Jesus ist der Josua, der uns durch den Graben des Todes hindurchführt in das verheißene Land. Jesus ist derjenige, der uns befreit aus unseren Sünden, so wie Israel aus der Knechtschaft befreit wurde. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Hier wirst du deine Sünde los, die dich von Gott trennt. Du gibst deine Sünde auf den gekreuzigten Christus und damit bist du frei aus der Knechtschaft der Sünde. Das ist so ein Geschenk. Das ist so ein Wunder. Das kann man erleben. Und damit erlebst du Befreiung. So wie Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreit wurde, wirst du durch Jesus, durch diesen Josua, der deine Sünden auf sich nimmt, wirst du befreit aus dieser Knechtschaft. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, deine, ihre Sünde trägt. Er befreit. Er bewahrt, so wie Israel auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung bewahrt wurde, so bewahrt Jesus dich Tag um Tag auf dem Weg, den du gehst. Tag um Tag ist er bei dir. Tag um Tag führt er dich durch Höhen und Tiefen, durch dein Leben hindurch. Des Nachts eine Feuersäule, des Tags eine Wolkensäule. Er führt sein Volk Und Jesus hat zugesagt, Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist bei dir, er geht mit dir, er führt dich. Also wir haben die Befreiung, wir haben die Bewahrung und wir haben auch das erreichte Ziel. Josua ist es, der das Volk dann ans Ziel führt. Jesus ist es, der dich, der sie, der uns an das ewige Ziel führt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der erreicht das Ziel. Der wird in das verheißene Land kommen. Heute wollen uns selbst Bischöfe erzählen, dass es nicht darauf ankommt, welchen Weg wir wählen, welchem Gott wir dienen. Frei nach dem Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, führen auch plötzlich alle Wege in den Himmel. Politisch korrekt soll es dann heißen, Christen, Muslime und Juden beten zu demselben Gott. So lauten die Parolen heute. Man ruft uns in eine postmodern religiöse Beliebigkeit hinein. Josua rief das Volk in eine klare Entscheidung hinein. Merken wir, dass das etwas ganz anderes ist. Wollt ihr den Götzen der Ägypter, den Götzen der Amoriter im Kanaan oder den Götzen jenseits des Euphrats dienen? Oder wollt ihr dem Herrn dienen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Eine klare Entscheidung, in die Josua hineinruft. Es gibt bei Gott kein Entweder oder es gibt eigentlich nur ein Entweder oder, ein klares Ja, ein klares Nein. Es gibt kein Grau, kein Jein. Ich erinnere nochmal an die Worte des Evangelisten Johannes, die wir in der Lesung gehört haben. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg, ihm hinterher. Und dann kommen wir ans Ziel. Deshalb ruft Jesus in die klare Entscheidung hinein, nicht in das Jein, nicht in das, du kannst auch diesen oder jenen Göttern dienen, sondern er sagt, komm, folge mir nach. Wenn du hinter mir hergehst, dann wirst du erlöst, dann wirst du befreit, dann wirst du bewahrt auf deinem Weg und dann kommst du ans Ziel. Komm, folge mir nach. Und so wollen wir hier mit Israel heute für uns ganz persönlich dieses ganz klare Ja, ich will dem Herrn dienen und ihm allein folgen. Das wollen wir für uns ganz persönlich sagen und für uns ganz persönlich beherzigen und für uns ganz persönlich uns in dieser Richtung vergewissern. Ich will dem Herrn dienen, denn er hat uns gewarnt. Josua warnte damals das Volk. Er sagte ihnen in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch für die anderen Wege und die anderen Götter entscheidet, dann geht ihr in den Abgrund. Dann wählt ihr den Fluch. Josua 23 in den Versen 15 und 16. Wie nun all das gute Wort gekommen ist, das der Herr, euer Gott, euch verkündigt hat, so wird der Herr auch über euch kommen lassen, all das böse Wort, bis er euch vertilgt hat aus diesem guten Lande, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Und Josua 24 in den Versen 19 bis 21, da sagt Josua, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Das Volk aber sprach zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Josua warnt hier vor der Abkehr von dem lebendigen Gott. Denn wenn ihr euch abkehrt, dann werdet ihr keine Vergebung eurer Sünden bekommen. Dann gibt es keine Verheißung mehr. Dann gibt es keinen Zugang mehr zum ewigen Leben. Dann werdet ihr das verheißene Land, dann werdet ihr das Paradies, dann werdet ihr das ewige Leben verpassen, dann werdet ihr es nicht erreichen. Es ist eine ganz klare Warnung, die Josua hier dem Volk vorlegt. Und nun sagt man ja gerne, naja, das ist ja alttestamentarisch. Es ist der zornige Gott. Aber jetzt sind wir ja im Neuen Testament und da ist ja der liebende Gott und der würde sowas ja nie sagen. Vorsicht! Was sagt Jesus in Matthäus 7 in der Bergpredigt? Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. So wie Josua Israel Fluch und Segen vorlegt und sie in die klare Entscheidung ruft, so ruft auch Jesus uns in die klare Entscheidung und sagt, wenn ihr euch abkehrt von dem Kreuz, wenn ihr euch abkehrt von der Vergebung eurer Sünden, dann wählt ihr den Fluch. Dann geht ihr in euer Verderben, weil ihr mit euren Sünden zugrunde geht. Deshalb geht hinein durch die enge Pforte. Deshalb wählt den schmalen Weg, wo es in dieser Welt lauter breite, gut gepflasterte Straßen und Wege gibt, breiteste Tore, durch die Massen hindurchströmen. Und Jesus sagt, geh durch die enge Pforte. Geh, wähle den schmalen Weg. Jesus ruft dich heute in diese Entscheidung hinein und sagt, nimm diesen Weg. Alle anderen Wege führen in den Abgrund. Er spricht von einem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Nehmen wir doch seine Worte ernst. Es ist doch nicht irgendwer, der hier redet, sondern es ist der Sohn des lebendigen Gottes, der sagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach, wähle das Leben. Lass dich bewahren auf dem Weg dorthin. Lass dich zum Ziel führen. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Komm, folge Jesus nach. Ich will dem Herrn dienen und seiner Stimme gehorchen. Das ist das vierte und die Konsequenz aus all dem. Das wurde Israel klar. Natürlich, dieser Gott, der sein Wort erfüllt, dieser Gott, der uns herausführt und zum Ziel führt, dieser Gott, der uns in aller Deutlichkeit warnt. Diesem Gott will ich dienen und seiner Stimme gehorchen. Wir lesen die Verse 24 bis 28. Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. So schloss Josua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und sprach zum ganzen Volk: Siehe, Dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. So entließ Josua das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Wie diene ich denn nun diesem Herrn, indem ich seiner Stimme gehorche? Dazu müssen wir dieses Buch gut kennen. Kenne dieses Wort, liebe dieses Wort, dann weißt du, was der Herr will. So hatte Gott es zu Josua ganz am Anfang gesagt, im ersten Kapitel, bevor das Land erobert wird, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Lass dieses Wort nicht von deinem Munde kommen. Nimm es in die Hand, Tag um Tag. Kau darauf herum. Iss es, trink es, nimm es zu dir. Liebe dieses Wort, denn hier spricht der lebendige Gott zu dir. Ein Buch, aus dem der lebendige Gott spricht, sowas muss man erst mal finden in dieser Welt. Hunderttausende, Millionen von Büchern, aber hier ist alles geschrieben, was du brauchst. Lass dieses Buch nicht von deinem Munde kommen. Und halte dich, was darin steht. Es ist ein Segen, wenn man sich an das hält, was da steht. Ich möchte es anhand eines Beispiels deutlich machen. Ich fahre auf der Autobahn, auf der A7. An einem Sonntag, ich komme zurück von einer Predigt in Hessen und ich sage so vor mir auf den Psalm 121, der treue Menschenhüter, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und so weiter. Und während ich da so dahin fahre und geradeaus gucke und diesen Psalm vor mich her sage und vor mich her bete, auf einmal sehe ich, wie vor mir zwei Raser aneinander geraten. Sie kommen aneinander, sie kollidieren, sie drehen sich, alles vor meinen Augen. Ja, da ist man ja schnell da, ne? Wenn man so 130 fährt. Und da kriegt man auch einen ganz schönen Schock und man hofft, dass man richtig reagiert. Ich komme, schwupps, an der Sache vorbei und wache förmlich wieder auf, komme zu mir und sage, ups, was ist denn da gerade passiert? Und dann wird mir klar, du hast ja diesen Psalm gerade in dem Moment gebetet, wo das alles geschehen ist und du bist sicher dran vorbeigekommen. Ich konnte im Rückspiegel noch sehen, wie jemand aus dem Auto heraus rennt an die Seite, um sich vor den dahinter herfahrenden Autos zu retten, denn die rasen ja dann auch schnell in so ein querstehendes Auto hinein. Habe ich dem Herrn gedankt. Das Wort war in meinem Herzen und es bewegte sich und der Herr hat es einfach benutzt, um mich zu bewahren. Ich denke an die jungen Eltern, denen die Frauenärztin für ihr Kind, das im Mutterleib heranwächst, Trisomie 21 diagnostiziert. Und sie raten zur Abtreibung. Und diese Eltern sagen, du sollst nicht morden. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Und egal, was die Ärzte sagen, und egal, was die Gesellschaft macht, auch wenn 95% aller Kinder mit Trisomie 21 umgebracht werden im Mutterleib, wir stehen zu diesem Kind. Denn der Herr hat gesagt, du sollst nicht morden. Und darauf liegt Segen. Und dann wird es dir auf deinem Wegen gelingen, wenn du dich an dieses Wort hältst. Oder ich denke an den früheren Moslem, der erkannt hat, dass das, was man ihm gesagt hat über Jesus, nicht stimmt. Dass er eben nicht nur ein großer Prophet ist, was er natürlich auch war, aber dass er zudem und vor allem und über allem der Sohn des lebendigen Gottes ist und für ihn in den Tod ging, auch für ihn. Und er sich zu diesem Jesus bekennt und nun anderen von diesem Jesus weitersagt. Weil Jesus in seinem Wort sagt, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Oder ich denke an den Teenager, der sich an das Motto wahre Liebe wartet hält und versprochen hat vor Gott zu warten bis zur Ehe, weil in seinem Wort steht, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, darum meidet die Unzucht. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Oder ich denke an die Geschichte des Mannes, der einen Ausweg aus seiner Homosexualität gesucht hat. Auch wenn alle anderen sagen, mach das doch, tu das doch, leb das doch, das ist dein Weg. Aber er gesagt hat, ich will mich halten an das Wort des lebendigen Gottes, der gelesen hat, solche können das Reich Gottes nicht ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes und der darauf vertraut, dass hier durch den Geist dieses Gottes Veränderung möglich ist. Und weil es hier in seinem Wort und Willen steht. Oder ich denke an eine Situation, in der ich am Anfang dieses Jahres war. Ich hatte Angst. Ich hatte Menschenfurcht. So ein Elend. Und dann habe ich mir diese Worte aus dem Josua-Buch vorgesagt, in meinem Herzen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Ich weiß nicht, was deine Ängste sind. Vielleicht fürchtest du dich vor dem Tod. Vielleicht fürchtest du dich vor einer beruflichen Herausforderung. Vielleicht hast du Angst vor dem Altern oder vor anderen Dingen. Wird es klappen in der Schule mit deiner Zukunft? Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Auf diese Zusage kannst du dich verlassen. Ich will dem Herrn dienen, denn er hat sein Wort erfüllt. Ich will dem Herrn dienen, denn er bringt uns ans Ziel. Ich will dem Herrn dienen, denn er hat uns gewarnt. Und ich will dem Herrn dienen und seiner Stimme gehorchen. Amen.